Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12:30 und das ist Rendezvous. Minus 1,7 Milliarden Franken beträgt der Verlust der Nationalbank im ersten Quartal. Mindestens 4 Monate, so lange soll eine Ferienwohnung bewohnt sein, damit sie nicht als Zweitwohnung gilt, schlagen die Grünen vor. 2 Männer und eine Frau stehen in Solothurn vor Gericht beim Prozess um den sogenannten Schenk-Kreismord. Und am 1. Juli geht's los als Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Vorher ist der Spitzendiplomat Peter Maurer aber zu Gast bei uns im Tagesgespräch um 1. Am Mikrofon ist Simon Loy. Zuerst nun aber die wichtigsten Meldungen. Miriam Knecht, Sie beginnen Ihre Übersicht mit der Nationalbank.
Und diese hat weiterhin mit der Stärke des Frankens zu kämpfen. Die Wechselkursverluste belaufen sich im ersten Quartal auf 2,6 Milliarden Franken. Hingegen brachte der Goldbestand der Nationalbank 800 Millionen Franken Gewinn ein. Ende März lag der Kilopreis bei über 48.000 Franken. Die Nationalbank verbucht für das erste Quartal insgesamt einen Verlust von 1,7 Milliarden Franken nach einem Gewinn von 1,9 Milliarden vor einem Jahr. Einen Gewinn von 153 Millionen Dollar warf auch der sogenannte Stabilisierungsfonds ab, in den während der Finanzkrise die faulen Papiere der Großbank UBS ausgelagert wurden. Die Grüne Partei zeigt sich kompromissbereit bei der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative. Die Co-Präsidentin Adèle Thoron sagte vor den Medien, es gehe der Partei vor allem darum, die Ressourcen besser zu nutzen und in diesem Fall bereits gebaute Zweitwohnungen besser auszulasten. Damit eine Ferienwohnung nicht als Zweitwohnung gelte, solle sie mindestens 120 Tage im Jahr bewohnt sein. Zudem sollen in Regionen, die mit einer Abwanderung der Bevölkerung konfrontiert sind, Ausnahmen möglich sein. Die Lokomotivführer in der Schweiz wollen nicht länger nachts Passagiere aus den Regionalzügen weisen. Der Präsident des Lokführerverbandes kritisiert gegenüber dem Mikromagazin die SBB. Lokführer müssten vor allem am Wochenende an den Endstationen die letzten Passagiere wecken. Von diesen seien viele betrunken, stünden unter Drogen und seien aggressiv und völlig unberechenbar. Es brauche jetzt 2er-Patrouillen, weil in den Regionalzügen die Zugbegleiter abgeschafft worden seien. Der Lokführerverband bietet neu Selbstverteidigungskurse an. In Solothurn hat der Prozess zum sogenannten Schenk-Kreismord begonnen. Angeklagt sind 2 Männer und eine Frau. Sie sollen eine 3-köpfige Familie umgebracht haben, um an Geld zu kommen. Der eine der beiden angeklagten Männer gestand am Morgen erneut die Tat und legte ausführlich seine Sicht der Dinge dar. Der andere Mann ist ebenfalls geständig. Als Drahtzieherin der 3 Morde gilt die Frau. Sie bestreitet, den Männern den Auftrag erteilt zu haben. Beim Prozessauftakt in Grenchen war sie nicht anwesend. Die Ukraine hat Forderungen des Auslands nach einer Freilassung der früheren Regierungschefin Julia Timoschenko scharf zurückgewiesen. So warnte das Außenministerium in Kiew die Bundesregierung in Berlin davor, Methoden wie zu Zeiten des Kalten Krieges wieder zu beleben. Berlin solle nicht versuchen, den Sport zu einer Geisel der Politik zu machen, hieß es im ukrainischen Außenministerium. Bundeskanzlerin Merkel erwägt, ihren Ministern die Empfehlung abzugeben, nicht zu den Spielen der Fußball-Europameisterschaft in die Ukraine zu reisen. Im Inselstaat Bach-Rhein, der regelmäßig von Unruhen erschüttert wird, erhalten 21 Menschenrechtsaktivisten einen neuen Prozess. Das hat ein Berufungsgericht in der Hauptstadt Manama entschieden. Unter den Aktivisten befindet sich ein prominenter Oppositioneller, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, wegen seiner Aktivitäten gegen das sunnitische Königshaus. Er befindet sich seit Wochen im Hungerstreik. In Bahrain verlangt die schiitische Mehrheit mehr politische Rechte von der sunnitischen Königsfamilie, die im Land eine große Machtfülle auf sich vereinigt. Der Schauspieler Klaus Knuth ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das teilt das Zürcher Schauspielhaus mit. Knuth war von 1965 bis 2000 im Ensemble des Schauspielhauses, ebenso wie vor ihm seine Eltern Gustav Knuth und Gustl Busch. Außerdem spielte er in über 30 Kino- und Fernsehproduktionen mit. Klaus Knut lebte zuletzt in Küsnacht im Kanton Zürich.
Genau 12.35 Uhr und so geht's weiter hier. Das Auf und Ab bei der Schweizerischen Nationalbank, warum der starke Franken Millionen und Abermillionen kostet. Geschickter Zug aus der Haftanstalt, wie Julia Timoschenko ihren ukrainischen Rivalen Viktor Janukowitsch beinahe Schachmatt setzt und was man in der Schweiz von EM-Boykottaufrufen à la Deutschland hält. Dann Ibe und Gross, das teure Ende einer kurzen Liaison. Schließlich:
Je veux une victoire, une belle victoire.
Der sozialistische Präsidentschaftskandidat François Hollande in den Worten des Monats. All das nach Börsenwetter Verkehr und um 12:45 auch im Internet als Podcast unter drs.ch.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.112 Punkten und damit im Minus von 0,1%. Der Euro wird zu 1.2016 gehandelt und der Dollar zu 90,94 Rappen. Das Wetter. Im Norden scheint zeitweise die Sonne bei rund 20 Grad. In den Alpentälern wird der Föhn wieder stärker und es wird bis 25 Grad warm. Gegen Abend kann es im Westen und über dem Jura regnen. Im Süden ist es stark bewölkt und es regnet zum Teil kräftig. Mit Südwind ziehen die Regenwolken auch in die Alpen. Oberhalb von etwa 2200 Metern fällt Schnee. Es wird rund 18 Grad warm. Am Dienstag ist es oft bewölkt. Vor allem am Nachmittag fällt kräftiger Regen. Am Mittwoch scheint teilweise die Sonne, lokal gibt es einige Regengüsse. Die Temperatur liegt in der ganzen Schweiz bei rund 18 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr in der Region Zürich. Stau auf der Wehntaler Straße zwischen Regensdorf und Zürich-Affoltern wegen eines Unfalls im Bereich des Autobahnanschlusses Zürich-Affoltern. Zudem im Tessin Stau auf dem Autobahnzubringer von Mendrisio Richtung Stabio. In der Folge staut sich der Verkehr auch auf der A2 Richtung Chiasso auf Höhe der Ausfahrt Mendrisio.
Seit Monaten kämpft die Schweiz gegen den starken Franken. Die Schweizerische Nationalbank sichert gegenüber dem Euro einen Mindestkurs von 1.20 Franken. So will die Schweiz verhindern, dass unsere Ware immer teurer wird und hiesige Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagern. Seit heute wissen wir, in den ersten 3 Monaten dieses Jahres hat die Schweizerische Nationalbank 1,7 Milliarden Franken Verlust gemacht. Ich fragte Barbara Wittmer von der DRS Wirtschaftsredaktion, ist das nun der Preis, den die Nationalbank für diesen Euro-Franken-Mindestkurs bezahlt?
Nur zum Teil. Der Euro ist ganz klar die größte Fremdwährungsposition, die die Nationalbank aufgehäuft hat im Laufe der letzten Jahre, weil sie versucht hat, den Franken etwas zu schwächen. Aber im ersten Quartal haben vor allem der Dollar und der Yen an Wert verloren. Der Euro blieb vergleichsweise stabil. Es gab also vor allem wegen anderen Wechselkursverlusten diese grossen Verluste auf dem Devisenbeständen von 6,4 Milliarden Franken. Und diese konnten dann eben nur zum Teil aufgewogen werden durch Gewinne auf den Goldbeständen oder durch Zinserträge. Und so kommt es zu diesem grossen Minus von minus 1,7 Milliarden im ersten Quartal.
Sie sagen grosses Minus. Wie schlimm ist es denn, diese 1,7 Milliarden Verlust?
Die Nationalbank macht grosse Schwankungen pro Quartal oder auch im Jahr. Wenn wir kurz zurückblicken auf das letzte Jahr, da hat sie einen Gewinn von 13 Milliarden erwirtschaftet. Im Vorjahr 2010 gab es einen Verlust von 20 Milliarden Franken. Die Nationalbank agiert also mit riesigen Plus und Minus. Daran muss man sich gewöhnen und deshalb ist ein Quartalsverlust von 1,7 Milliarden Franken auch nicht dramatisch.
Also ein riesiges Auf und Ab bei dieser Nationalbank. Im April, also im zweiten Quartal, war ja der Euro-Franken-Mindestkurs öfter hart an der 1,20-Grenze. Heißt das, dass diese Verteidigung Geld gekostet hat und auch noch viel Geld kosten wird in Zukunft?
Also kurz vor Ostern ist tatsächlich der Eurokurs zweimal kurz unter die Marke von 1,20 getaucht und Marktbeobachter gehen davon aus, dass die Nationalbank dann tatsächlich Geld in die Hand nehmen musste, dass sie also Euro kaufte, Franken verkaufte, um so den Mindestkurs von 1,20 zu sichern. Damit haben sich voraussichtlich die Devisenbestände wieder noch etwas vergrößert. Noch weiß man keine exakten Zahlen. Aber auch das muss nicht unbedingt heißen, dass die Nationalbank damit einen künftigen Verlust erwirtschaftet, weil, falls es gelingen sollte, was ja das Ziel ist der Nationalbank, den Kurs eher Richtung 1,25 zu bewegen, wären das dann vergleichsweise günstige Euro gewesen.
Das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer. In der Ukraine hat sich Präsident Viktor Janukowitsch alles so schön vorgestellt. Die Fußball-EM sollte Europa zeigen, wie aufstrebend, wie weltoffen und wie modern sein Land ist. Doch nun gibt's Boykottaufrufe aus Deutschlands Politik. Freiheit für die inhaftierte Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko oder wir boykottieren die EM. Ich fragte Peter Giesling in Moskau, warum kommen die deutschen Aufrufe ausgerechnet jetzt, 6 Wochen vor Beginn der EM?
Das hat meines Erachtens mit einer gewissen Eigendynamik zu tun, die sich vor allem eben in Deutschland hochgeschaukelt hat. Man muss sehen, Julia Timoschenko ist im letzten Sommer bereits verurteilt worden und sitzt seit dem Spätherbst im Strafgefangenenlager in Kharkiv. Aber sie klagt jetzt seit ein paar Wochen über besondere Schmerzen, auch über Schmerzen, die ihr während eines Gefangenentransports zugefügt worden seien. Und sie hat auch einen unbegrenzten Hungerstreik begonnen. Und das hat jetzt die Politiker in Westeuropa und insbesondere eben in Deutschland ganz massiv aufgeschreckt.
Wie reagiert man denn offiziell in der Ukraine darauf, auf diese Proteste bzw. auf diese Boykottaufrufe aus Deutschland?
Offiziell reagiert man in der Ukraine im Moment sehr geharnischt. Ein Sprecher des Außenministeriums sprach von einer Rückkehr zu Methoden des Kalten Krieges. Überhaupt Deutschland habe sich nicht in die internen Angelegenheiten der Ukraine einzumischen, hieß es gestern von anderer offizieller Seite. Für den ukrainischen Staatspräsidenten Janukowitsch allerdings sind die Warnungen und Boykottdrohungen aus Deutschland äußerst unangenehm. Im Moment scheint er das alles irgendwie noch aussitzen zu wollen. Ich denke aber, über kurz oder lang wird er gezwungen sein zu handeln, etwas zu tun. Bloß, er kann eigentlich tun und machen, was er will. Der Druck gegenüber ihm und seinem autoritären Regime wird wohl nicht nachlassen. Auch dann, wenn er beispielsweise Timoschenko zur Spitalbehandlung nach Berlin würde ziehen lassen. Timoschenko würde dann nämlich meines Erachtens von dort, von Berlin aus, ihren politischen Kampf fortsetzen wollen. Da gibt's kaum Zweifel.
Das heißt, Peter Giesling, Julia Timoschenko, die inszeniert sich perfekt vor dem Hintergrund der EM.
Ja, sie ist eine hervorragende Schauspielerin, eine sehr gewiefte und trickreiche Politikerin, die es wirklich versteht, die Fäden geschickt zu ziehen. Mit ihren Gegnern übrigens ist sie seinerzeit, als sie selbst an der Macht war, nicht viel unzimperlicher umgesprungen, als dies jetzt Janukowitsch tut. Aber Timoschenko weiß natürlich, sie hat jetzt in diesen letzten Wochen und Tagen vor Beginn der Fußball-EM vielleicht ihre allerletzte Chance, irgendwas zu einer Verbesserung ihrer Situation zu tun.
Zum Schluss, Peter Giesling, ein Boykott der Spiele würde auch die einfachen Ukrainer treffen. Was hört man denn von ihnen, also von der Basis quasi?
Ja, also der einfachen Bevölkerung in der Ukraine sind die Spiele vielleicht weniger wichtig als den Oligarchen in der Ukraine. Die Oligarchen nämlich, die haben zu einem ganz großen Teil die Stadien und auch die neuen Hotels finanziert und die setzen jetzt natürlich auch auf happige Gewinne während dieser EM. Und sie, die finanzkräftigen Leute in der Ukraine, sie sind auch jene Leute, auf die sich eben der jetzige Staatspräsident Viktor Janukowitsch politisch abstützt. Und die werden jetzt wahrscheinlich ihrerseits Druck machen auf das Janukowitsch. All das, was jetzt eben in den Beziehungen zur EU und insbesondere zur Bundesrepublik Deutschland in Schieflage geraten ist, wieder zurechtzubiegen. Ich denke, es wird schon etwas Bewegung kommen in die Auseinandersetzungen rund um Julia Timoschenko. Einfach wird das für den autoritären Viktor Janukowitsch, den ukrainischen Staatspräsidenten, allerdings nicht.
Das sagt DRS-Russland-Korrespondent Peter Giesling. In Deutschland rufen Politikerinnen und Politiker derzeit am lautesten nach einem Boykott der Fußball-Europameisterschaften in der Ukraine. Doch auch in anderen Ländern Westeuropas sorgen die Vorgänge in der Ukraine für Diskussionen. Auch in der Schweiz, Peter Maurer.
Er kennt beides, und zwar nicht nur vom Hörensagen. Die Politik und den Sport. Und für Adolf Ogi, den Ex-Bundesrat und früheren UNO-Sportberater, ist klar, jetzt muss der ukrainische Präsident handeln, sonst finden die Spiele in seinem Land ohne ausländische Besucher statt.
Das wäre ein Eigengoal für die Ukraine. Deshalb müsste als erstes der Präsident ein Zeichen setzen und die kranke Frau Timoschenko zur Behandlung in ein westeuropäisches Spital ausreisen lassen.
Und wenn nichts passiert, soll ein Sportminister trotzdem zu den Spielen nach Kiew reisen?
Nein, ich würde als Sportminister nicht gehen. Weil too much is too much. Was jetzt passiert in der Ukraine, ist nicht nachvollziehbar, wenn es sich als richtig herausstellt, dass sogar die frühere Premierministerin Timoschenko geschlagen wurde. Dann kann man das nicht akzeptieren.
Von Boykottaufrufen, wie sie derzeit laut werden, hält freilich der Präsident der Schweizer Parlamentariergruppe Sport nichts. SVP-Nationalrat Jürg Stahl sagt:
Ich beurteile es als Fehler, wenn man den Sport missbraucht, um irgendwelche politischen Aktionen zu planen.
Und Stahls linke Sport- und Ratskollegin SP-Frau Hildegard Fessler doppelt puncto Boykott nach.
Das nützt nichts. Wir müssen eher im Vorfeld einer nächsten Zuteilung von solchen Spielen, von solchen Veranstaltungen dafür sorgen, dass sie gar nicht in solche Länder kommen. Jetzt die Leute, die dort vor Ort arbeiten, sozusagen ins Unrecht zu stellen, finde ich nicht sehr sinnvoll.
Schließlich, was heißt es dazu eigentlich bei Sportminister Ueli Maurer? Nur so viel, er wird Anfang Juni am EM-Eröffnungsspiel in Warschau, Polen, auf der Tribüne Platz nehmen. Das bestätigt Departementssprecherin Sonja Margelist.
Dieser Besuch ist ein Akt des Respekts, auch vor der Sportart Fußball und den Spielern all der teilnehmenden Länder. Sport mit Politik zu verbinden, ist generell nicht opportun. Internationale Sportveranstaltungen sind die falsche Plattform für politische Aussagen.
Ein politischer Elfmeter der offiziellen Schweiz gegen die Mächtigen in der Ukraine ist demnach nicht in Sicht.
Sie hören die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS in 13 Minuten 1 Uhr. Chinas Behörden sind auf Trab und vermutlich auch die US-Diplomatie. Noch ist die Flucht des chinesischen Bürgerrechtlers Chen Guangzheng auf die amerikanische Botschaft in Peking nicht offiziell bestätigt, aber man muss davon ausgehen angesichts der jüngsten Ereignisse. Der Bericht von ARD-Korrespondent Markus Remmele.
In den staatlichen Medien kein Wort zur Flucht von Chen Guangcheng. Doch hinter den Kulissen läuft Chinas Sicherheitsapparat auf Hochtouren. Am Wochenende gingen die Behörden gegen verschiedene Bürgerrechtler vor, speziell diejenigen, die mit Chen nach seiner Flucht in Kontakt standen und ihm geholfen hatten. Verhaftet wurde etwa He Peirong, die Chen nach seiner Flucht mit dem Auto nach Peking gefahren haben soll. Ebenso Guo Yushan, der Chen nach seiner Ankunft in der Hauptstadt half. Dort in Peking traf Chen Guangcheng in der vergangenen Woche auch mit dem bekannten Bürgerrechtler Hu Jia zusammen. Er hat zwar viel mehr graue Haare und Gesundheitsprobleme, aber ansonsten war er wohlauf, so Hu Ende letzter Woche. Er hat klar ausgedrückt, dass er in China bleiben will. Er ist nicht in der US-Botschaft, um Asyl zu beantragen. Als er bei mir war, dachten wir darüber nach, dass er in die US-Botschaft gehen sollte. Das ist der einzige Ort, wo er sicher ist. Hu Jia wurde ebenfalls festgenommen, aber am Sonntag nach 24 Stunden Befragung wieder auf freien Fuß gesetzt. Mittlerweile sind einige neue Details der Flucht bekannt geworden. Chen Guangcheng hatte den Ausbruch offenbar lange geplant. Er verbrachte viele Wochen im Bett, um seine Bewacher davon zu überzeugen, dass er schwach und gesundheitlich angeschlagen sei. Seine Flucht über die Mauer kam für die Sicherheitskräfte daher wohl völlig unerwartet. Chen befindet sich nun in Peking in US-Obhut. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch will das mit Sicherheit wissen. Unklar ist allerdings das Schicksal von Chens Familie. In seiner Videobotschaft am Freitag veröffentlicht, kommt Chen auf sie zu sprechen. Auch wenn ich jetzt frei bin, sind meine Sorgen nicht vorüber. Meine Familie, darunter meine Frau, mein Kind und meine Mutter sind immer noch in ihren bösen Händen. Sie haben schon bisher meinetwegen gelitten und jetzt, wo ich weg bin, fürchte ich, dass man sich an ihnen rächt. Meine Frau wurde geschlagen und ihre Knochen gebrochen. Die Wunden sind noch immer da. Von US-amerikanischer Seite fehlt noch eine Bestätigung, dass sich Chen Guangcheng in der Pekinger Botschaft befindet. Doch am Sonntag reiste überstürzt der Diplomat Kurt Campbell in die chinesische Hauptstadt. Wohl ein Zeichen dafür, dass hinter den Kulissen der Fall Chen zwischen den Regierungen verhandelt wird, sagt Bob Fu von der in den USA ansässigen Menschenrechtsorganisation ChinaAid. Das beste Szenario, das auch Chen möchte, wäre, dass die chinesische Regierung ihm sofort seine Freiheit gibt. Chen Guangcheng will in China bleiben, um seinen Kampf für die Grundrechte weiterzuführen. Unter den aktuellen Umständen und kurz vor dem Regierungswechsel in Peking könnte das allerdings schwierig sein. Es könnte sein, dass die chinesischen Führer ihn am Ende ins Exil schicken. Einfach wird eine Lösung nicht. Dass die USA einem Kritiker der chinesischen Regierung in China helfen, das wird in Peking für großen Ärger sorgen. Hardliner könnten das gar als Versuch deuten, die Macht der Kommunistischen Partei zu untergraben.
Der FC Basel steht 5 Runden vor Schluss als Schweizer Meister da. Die Berner Young Boys machen 5 Runden vor Schluss Schluss mit Christian Gross. Im letzten Sommer war der Starttrainer nach Bern geholt worden. Man hatte eine Anzahl neuer Spieler nach den Wünschen des Hoffnungsträgers verpflichtet. Doch die Mannschaft, die enttäuschte Fans und Management. Das Experiment mit Christian Gross ist gescheitert. IB um ein teures Fiasko reicher. Sportredaktor Reto Held.
IB in den letzten Jahren, das ist ein Club, in dem Anspruch und Wirklichkeit nie ganz zusammenpassen. Spätestens seit dem Bezug des neuen Stadions vor knapp 7 Jahren sehnt sich Fussball Bern nach einem Titel. Deshalb holte man im letzten Sommer Christian Gross, der so viele Titel mit GC und Basel gewonnen hatte, wie kein anderer aktiver Schweizer Trainer. Bei der erstbesten Gelegenheit entlässt IB nun aber seinen Heilsbringer schon wieder. CEO Ilja Kenzig.
Wir haben Christian Gross und den Trainerstab freigestellt, weil wir eine Entscheidung treffen mussten. Entweder hätten wir die Zusammenarbeit mit allen Konsequenzen weiterziehen müssen oder jetzt beenden im Hinblick auf die verbleibenden Spiele, Ziele in dieser Saison und auch auf einen positiven Beginn in der neuen Saison.
Und den traut man Christian Gross offenbar nicht mehr zu, dem man den IB im letzten Sommer noch als Erfolgsgaranten vorgestellt hatte. Das ist merkwürdig und auch ein bisschen fragwürdig, denn IB musste wissen, wen man da verpflichtete. Christian Gross steht nicht für schönen Fußball, sondern für erfolgreichen. Dass das Team in dieser Saison aber nicht mehr so attraktiven, offensiven Fußball zeigte, daran störten sich nicht nur die Fans schon sehr bald. Und weil die Resultate tatsächlich sehr dürftig waren, gab die Führung dem Druck jetzt schon nach. CEO Ilja Kenzig widerspricht sich gar selbst.
Wir haben immer betont, dass es nicht das erste Jahr ist, wo es schon klappen muss mit einem Titel, sondern dass wir anfangen aufzubauen, auch eine Kulturveränderung herbeiführen wollen. Und ich glaube, das Projekt war absolut langfristig ausgelegt.
Wovon nach lediglich 3/4 einer Saison kaum die Rede sein dürfte. Es ist vielmehr ein Kniefall der Führung vor dem öffentlichen Druck.
Geduld bestimmt nicht ein Club und auch nicht Funktionäre, sondern Geduld ergibt sich aus wirtschaftlichen Zwängen, aus einer öffentlichen Stimmung, Medien, Fans, Zuschauer, Sponsoren.
Was allerdings nicht heißen muss, dass die Führung sich dieser Stimmung brav anschließen muss. Im Gegenteil, IB verliert mit dem Abgang von Christian Gross einen bedeutenden Namen, aber auch sehr viel Geld. Gegen 5 Millionen Franken dürfte diese Entlassung kosten, weil das Trainerteam für 2 weitere Jahre großzügige Löhne kassiert. Zudem gibt es im Moment kaum einen Kandidaten für die Nachfolge. Die Führung von IB hat es deshalb schlicht verpasst, Stärke zu zeigen. Dies wäre aber die Grundlage dafür, dass Anspruch und Wirklichkeit bei IB endlich ins Gleichgewicht kommen.
Sportredaktor Reto Held im Rendezvous am Montag. 5'000 Franken haben sie gestohlen und eine ganze Familie umgebracht, die sogenannten Schenkkreismörder von Grenchen. Seit heute Morgen stehen sie in Solothurn vor Gericht und geben auch Einblick in ein Milieu, von dem sonst nicht viel nach außen dringt. Marco Jacki.
Das große Geld haben sie sich erhofft. 2 Männer und eine Frau, angeklagt wegen mehrfachen Mordes. Eine Familie haben sie umgebracht, Mutter, Vater, Tochter, vor 3 Jahren in Grenchen. Täter und Opfer, sie kannten sich von sogenannten Schenkkreisen hier, von Schneeballsystemen, die in der Schweiz verboten sind. Bei Schenkkreisen erhält eine Person von 8 anderen Geld, Tausende von Franken. Diese 8 müssen dann ihrerseits wieder je 8 Personen finden, von denen sie Geld erhalten und so weiter und so fort. Nach wenigen Runden braucht es bereits Tausende von Personen, die Geld geben, und so fliegt ein Schenkkreis meist auseinander. Nur jene profitieren, welche den Kreis organisiert haben. Wer später dazu stößt, verliert meistens einfach viel Geld. Mitgemacht bei solchen Schenkkreisen haben auch die drei Angeklagten, darunter der junge, ungelernte Koch, der heute Vormittag in Solothurn als erster vor dem Richter aussagen musste und ein ausführliches Geständnis ablegte. Anderthalb Stunden lang las der 27-Jährige vom Blatt ab und schilderte, wie er zum Verbrecher wurde. Naiv sei er gewesen und gutgläubig. Geld habe er gebraucht, um sich selbstständig zu machen. Von der Idee Schenkkreis sei er begeistert gewesen. Um mitzutun habe er sich allerdings verschuldet und weitere Personen in den Schenkkreis zu holen, sei dann viel schwieriger gewesen als gedacht. Verschuldet hat sich der junge Mann bei jener Frau, die ebenfalls angeklagt ist. Sie habe Druck gemacht, erzählt der Koch, und soll die beiden Männer angestiftet haben zu einem Raubüberfall, einem Raub auf jene, welche Schenkkreise organisieren, eben die vermeintlich reiche Familie aus Grenchen. Aus dem Raubüberfall wurde ein dreifacher Mord. Er habe nie gedacht, dass es so weit kommen könnte, sagte der Angeklagte am Morgen. Er entschuldigte sich bei den Angehörigen und bat um Vergebung. Welche Strafen die Staatsanwaltschaft für die drei mutmaßlichen Mörder fordert, ist noch nicht bekannt. Der Prozess dauert noch die ganze Woche.
Das war ein Bericht von Marco Jacki. Der April, ja, der April macht einfach, was er will. So verhält es sich erfahrungsgemäß mit dem Wetter im ungeliebten Frühlingsmonat. Ein ständiges Hin und Her und nichts Richtiges kommt dabei heraus. Dieses Jahr macht es den Anschein, dass die Aprilregel irgendwie auch für das Geschehen in Politik und Gesellschaft galt. Der Rückblick von Christoph Wüthrich mit den Worten des Monats April.
Da blitzt und donnert es zwischendurch und dann zieht auch das schlechte Wetter wieder ab und es scheint die Sonne wieder. Und so sehe ich das Verhältnis zwischen den beiden Ländern.
Zwischen der Schweiz und Deutschland sieht Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung keine dauerhaften Störungen. Und Evelyn Wittmer-Schlumpf ließ sich den Optimismus auch nicht nehmen, jetzt wo das nachgebesserte Steuerabkommen unterzeichnet ist.
Wir haben einen fairen Kompromiss gefunden, eine gute Lösung für beide Seiten.
Nur ob die Lösung den links regierten deutschen Bundesländern gut genug sein wird, da ist die Wetterlage mehr als unsicher. Evelyn Wittmer-Schlumpf und ihr deutscher Kollege Schäuble könnten leicht im Regen stehen bleiben. Eher Unbeständiges produzierte die Schweizer Politik auch sonst. Der Bundesrat hat beim Atomausstieg die richtig heiklen Fragen auf eine zweite Phase verschoben und Maßnahmen nur mal für eine erste Phase verkündet.
Man kann nicht alles planen, was die nächsten 40 Jahre an technologischen Sprüngen passiert. Wir wissen nicht einmal, wie der Ölpreis in einem Monat steht etc. Und deshalb ist das ein Prozess.
Doris Leuthard hat keine genauen Prognosen und auch die Flugwettervorhersagen für die Grippenkampfjets haben wieder einmal geändert. Der Bundesrat will Ueli Maurer mit seinen Fliegern erst später starten lassen, 2 Jahre später. So soll es billiger werden.
Wenn der Bundesrat das beschließt, dann haben wir entsprechend das umzusetzen. Wir sind uns gewohnt, in der Armee verstanden zu sagen.
Wenn Petrus nicht so recht weiß, was er will, macht er Aprilwetter. Und wenn der Bundesrat eigentlich weiß, dass es nichts bringt, aber meint, er müsse unbedingt etwas tun, dann greift er zur Ventilklausel.
Die Schweiz hat, glauben wir, nicht das Recht, zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten.
Der EU-Sprecher warnt die Schweiz davor, Bürger östlicher Mitgliedstaaten zu diskriminieren und nur noch in beschränkter Zahl hier arbeiten zu lassen. Und in den Augen der polnischen Journalistin hat sich unser Land verrechnet.
Das wird auch dem Ansehen der Schweiz in Polen sicher nicht zugutekommen. Vor allem in der Zeit, wo sich der Schweizer Tourismus sehr aktiv darum bemüht, immer mehr Touristen aus Polen in die Schweiz zu bringen. Come,
be my April Fool. Es gehört zum April, jemanden zum Narren zu halten. Und manchmal macht sich auch einer selbst zum Narren. Nordkoreas neuer Jungdiktator startete vor den Augen der ganzen Welt eine Langstreckenrakete.
Ja.
Die Rakete machte viel Lärm, flog in hohem Bogen, zerbrach und fiel ins Wasser. Auch bei den Wahlen in Frankreich ist noch nichts Richtiges herausgekommen. Aber das wird noch in der zweiten Runde.
Le moment crucial est venu.
Nicolas Sarkozy weiß, dass für ihn als Zweitplatzierten der entscheidende Moment gekommen ist. Und François Hollande will jetzt erst recht gewinnen.
Je veux une victoire, une belle victoire.
So richtig prächtig soll es werden im Mai.
Garantiert kein April-Scherz, Christoph Wüthrichs tönender Rückblick auf den Monat April. Er war bis heute Chef von 350 Schweizer Diplomaten in der ganzen Welt, der Spitzendiplomat Peter Maurer. Nun wird er Chef des IKRK. Peter Maurer hat viel zu erzählen im Tagesgespräch, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags, und die hat Miriam Knecht.
Die Schweizerische Nationalbank weist im ersten Quartal einen Verlust von 1,7 Milliarden Franken aus. Vor allem der starke Franken macht der SNB laut einer Mitteilung immer noch zu schaffen. Die Grünen wollen bei der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative Kompromisse eingehen. Damit eine Ferienwohnung nicht als Zweitwohnung gelte, solle sie mindestens 120 Tage im Jahr bewohnt sein. Die Ukraine kritisiert das Ausland, weil dieses die sofortige Freilassung der ehemaligen Regierungschefin Timoschenko fordert. Berlin etwa solle nicht Methoden wie im Kalten Krieg wiederbeleben, warnte das Außenministerium in Kiew.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.